Nicole, wie sieht's eigentlich bei dir gerade in der Liebe aus?
Also gerade sehr gut, ich kann mich nicht beschweren auf jeden Fall, wunschlos glücklich, aber das war auf jeden Fall nicht immer so. Gerade als schwarze Frau, wenn man auch außerhalb der eigenen Kultur datet, erlebt man die eine oder andere komische Situation.
Was meinst du mit komisch?
Also ich habe mal jemanden gedatet, der gesagt hat, dass er seinen Kaffee mag, genauso wie seine Frauen, ganz schwarz. Und der auch gesagt hat, dass er glaubt, dass ich bestimmt noch Schokolade schmecke.
Von allen Sachen, ja, die man auf dieser Welt sagen kann.
Ich weiß auch nicht so ganz, was das sollte, aber naja, hast du sowas schon mal erlebt?
Nein, sowas Gottloses auf gar keinen Fall, aber halt, ne, du warst ja gestern auch dabei, wir sind durch die Stadt gelaufen, dann kommt ein Typ und das Erste, was er sagt, ist, hey, bist du Latina? Du siehst aus wie eine Latina, so als würde das einen irgendwie attraktiver machen.
Das war ganz unangenehm, ja.
Und ich finde, das sind so Situationen, wo du immer wieder merkst, dass die Ethnie auch beim Dating oder beim Kennenlernen anscheinend voll das Riesending ist und voll die Rolle. Und genau darüber wollen wir mit Dina sprechen. Sie ist Content-Creatorin und ist als ich bin Dina. Unterwegs und mit ihr sprechen wir über Interracial Dating.
So ist es und das nur eines von vielen Themen, die wir hier in unserem Podcast Gemischwarenladen vollgefüllt mit Migra-Geschichten besprechen. Ich bin Nicole
und ich bin Iona
und willkommen zu einer neuen Folge
Gemischwarenladen,
der Podcast.
Ja, herzlich willkommen, Dina. Schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr auf jeden Fall. Genau, wir haben ja gerade schon gesagt, du bist auch in einer interkulturellen Beziehung. Aber zuerst wollen wir natürlich über dich reden, weil du weißt, dass Männer kommen an zweiter Stelle.
Ja, sowieso.
Und genau, man kennt dich von deinen super lustigen TikToks, vor allen Dingen von deiner Das-Ding-Reihe.
Ja.
Ich bin großer Fan, wir sind großer Fan, meine Mutter auch. Du wirst oft zitiert, auf jeden Fall bei uns. Sehr witzig. Und wir wollen natürlich wissen, wer hinter den Videos steckt. Magst du dich gerne einmal vorstellen?
Ja, hi, ich bin Dina. Genau. Boah, ich finde das immer so schwierig, wenn Leute sagen, kannst du dich mal bitte vorstellen?
Es ist super random.
Ja, genau.
Aber sag doch, was für Content machst du?
Ja, boah, ich mache eigentlich so, ja, auf jeden Fall diese, das Ding ist Reihe und das war ja auch so ein random Ding so und eigentlich ging es ja voll so darum, dass ich Dinge gemacht habe oder gedacht habe und ich dachte mir so, ja, okay, warum sich selbst schlecht fühlen, wenn alle anderen sich auch schlecht fühlen können. Und sonst rede ich aber auch so über Antirassismus, kläre so ein bisschen auf und versuche so ein bisschen so die Balance zwischen Comedy und Aufklärung so zu haben. Das hat meine Freundin zu mir gesagt, die meinte, ich mache so Comedy Education, also Comedy und Aufklärung. Und ich habe aber manchmal, mache ich auch so Sachen so, dass ich so Tipps gebe oder Ratschläge gebe, weil ich bin erstgeborene erste Tochter so und deswegen habe ich so ein bisschen auch so manchmal Sachen, wo ich so Tipps gebe als so die große Schwester. Genau, ja, das ja, würde ich sagen, ist so mein Content.
Fühlt man sich sehr aufgehoben, ja, bei dir auf dem Kanal, man kriegt alles, was man will. Jetzt gehen wir nochmal zurück an deinen Ursprung, Day Null. Du bist ja eigentlich in Accra, in der Hauptstadt von Ghana geboren und als Kleinkind nach Deutschland gekommen.
Genau.
Kann sich wahrscheinlich selber jetzt nicht an so viel erinnern.
Nee.
Aber was sind so deine ersten Erinnerungen so in Deutschland oder wie das so in der Familie war, hier neu anzukommen?
Boah, ich weiß, dass ich das Essen nicht so gut vertragen habe. Das hat auch meine Mutter gesagt und dann musste die sehr viel kochen für mich. Und dann war ich bei meiner Oma, meiner deutschen weißen Oma Elfriede, weil meine Mama hat geheiratet und mein Papa ist weiß und deutsch. Und dann hat die für mich gekocht und dann hat die Kartoffelpüree mit Kassler und Sauerkraut gemacht. Und seitdem konnte ich das Essen essen. Und dann war sie auch so, das lag am Sauerkraut. Ich glaube, das ist ja voll gesund, weil das soll ja, ist ja voll gut auch für Darmbakterien und sowas. Ja, genau. Und seitdem ist es auch so mein Lieblingsessen und generell so deutsche Hausmannskost hat mich so richtig geprägt. Also.
Du bist ja in Leverkusen auch aufgewachsen. Wie war das denn für dich? Weil ich bin selber in der Kleinstadt aufgewachsen. Ich war so die einzige Schwarze auf dem Gymnasium. Da hast du immer wieder so Situationen, wo dir dann auffällt, ah, ich bin doch anders als die anderen. Hattest du auch sowas oder ist Leverkusen so total...
Später, als ich angefangen habe, mich mit Rassismus zu beschäftigen, und das war erst mit Black Lives Matter. Davor habe ich mich gar nicht damit beschäftigt und plötzlich war so, oh mein Gott, ey, krass. Und dann kriegst du ja die Worte so dafür, dann kannst du so dein vergangenes Leben so reflektieren und so schauen und dann fällt dir auf hier und da, wo es Situationen gab. Und das erste Mal, wo mir auch meine Hautfarbe bewusst geworden ist, war erst mit 11, weil ich war im Hort und dann hat die Erzieherin so gesagt, ja, Dina, dein Papa ist da, um dich abzuholen. Und ich habe mit so einem Mädchen gespielt und der hat dann gesagt so, ja, das kann gar nicht dein Vater sein, weil der ist weiß und du bist schwarz. Und dann war das erste Mal, wo ich so war, so, oh mein Gott.
War deine Whitening.
Ja, genau. Was? Hä? Das ist hier gar nicht, also das ist mir nie aufgefallen. Das ist auch so voll irrelevant gewesen. So für mich war einfach so, okay, wir haben halt in der Familie unterschiedliche Hautfarben. Und dann bin ich so zu meiner Mutter gegangen und war so, ja, Mama, ist der Papa wirklich mein Papa und so, ne? Ja, war sehr interessant dann das Gespräch. Aber ich glaube, ich würde sagen, dass ich relativ relativ gut und behütet aufgewachsen bin. Also meine Eltern, die haben, man kann sagen, ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber das war irgendwie nicht so, es war egal. Das hört sich immer so an wie von so weißen Leuten, die sagen so, ja, ich sehe keine Hautfarbe. Also ist schon gut, das zu sehen, aber das war so wirklich, ich würde sagen, das war so, wie man es sich wünscht, wenn die sagen würden, wir schaffen Rassismus ab. Also dann geht's ja eigentlich im Endeffekt nur darum, dass du nur noch den Menschen siehst, ohne diese ganzen Labels, ohne diese Hautfarbe, ohne die Nationalität und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, so bin ich auch aufgewachsen. Deswegen, ja, hatte ich Glück gehabt, glaube ich.
Voll. Ja, kann man auch anders erleben.
Ja, genau.
Stimmt.
Aber du meinst ja schon, also in deiner Familie war das eher so, dass du nicht damit aufgewachsen bist, aber du hattest so Momente, wo das aufgefallen ist.
Genau. Also ich habe dann später, also ich habe auch, ich bringe ja jetzt ein Buch raus mit meinem Partner und da habe ich dann auch da drinnen geschrieben, das ist zum Beispiel, als ich Abitur gemacht habe, das war in der 11. Klasse, ich war auf der Realschule und bin dann gewechselt aufs Gymnasium und dann hat der Deutschlehrer so gesagt, so, der hat dann zu mir gesagt, was sprichst du denn zu Hause? Und ich so Deutsch, der so, nee, kann nicht sein, du hast einen Akzent, aber das beheben wir bis zum Abitur. Und ich dachte mir so, hä? Und dann der so, ja, kannst du Deutsch schreiben? Und ich war so, ich glaube, das wäre so aufgefallen, glaube ich, in der 11. Klasse auf dem Gymnasium, wenn ich nicht Deutsch schreiben könnte. Und der hatte irgendwie, ich glaube, der hatte eh so ein Problem generell mit mir. Der hatte auch generell ein Problem so mit bestimmten Leuten, weil der hat auch so die Klasse so aufgeteilt und hat so gesagt, so ja, in jeder Klasse, in jeder Gesellschaft gibt es Gewinner und Verlierer und ihr gehört halt zu den Verlierern der Gesellschaft.
Voll pädagogisch.
Ja,
voll
komplett,
gut.
Richtig wertvoll. So, boah, wir waren so motiviert und haben so gedacht, so, nice, jetzt die Gedichtsanalyse. Und dann hat der einmal so gesagt, so ja, ich habe zu Hause so eine kleine N-Word-Figur und immer wenn ich Geld reinwerfe, dann können die kleinen N-Word-Kinder in Afrika sich taufen lassen.
Das
der war richtig krass, der Typ, ey. Das war richtig wild. Ich hatte auch eine Situation mit meiner Familie, als sie in Berlin gewesen sind. Dann standen wir auf dem Bahngleis und dann kam eine Dame und dann hat die uns mit dem N-Word beleidigt. Das war das erste Mal, dass wir so kollektiv als Familie so beleidigt worden sind. Und meine Mutter, die war richtig auf 180 und hat dann auch so mit der diskutiert und so. Und mein Papa, der war so, meine Mutter heißt Rita und er so, ja, Rita, komm, egal, komm, wir gehen und so. Und dann war so, ey, das werde ich nicht vergessen. Da kam so eine ältere deutsche weiße Frau und die hatte so ihre Tasche in der Hand. Und dann die so, geht sie nicht zu der Frau, die uns so beleidigt hat. Die so,
wie süß.
Und die so, das geht gar nicht. Beleidigen sie.
Ey, mehr solcher Leute bitte.
Ja, wirklich.
Die war so süß, diese Frau. Die hat sich so richtig für uns eingesetzt. Die war richtig geschockt davon, dass sie das gesagt hat. Genau.
Ja, du bist seit 2024 auf TikTok. Mhm. Und wurdest ja letzten Sommer auch für den Video of the Year Award nominiert.
Ja.
Nominierung. Ich wollte gerade
Nomination abgelehnt.
Hast du die Nominierung dann aber zurückgezogen?
Ja, genau.
Warum und was ging es in dem Video?
Also als ich gehört habe, ich bin nominiert, habe ich mich richtig gefreut. Als ich gehört habe, für welches Video, habe ich mich noch mehr gefreut, weil das war ein Video, wo ich gesagt habe, das Ding ist, wenn sich Männer als Frauen verkleiden, um auf die Frauentoilette zu gehen, dann sind das Problem nicht Transfrauen, sondern das Problem sind Männer und das ist das Ding. Dann war es so, dass du auf einen Link gehen konntest und dann waren alle CreatorInnen so aufgelistet und dadurch, dass es um Video of the Year ging, waren die Videos ganz oben und mein Video war so als erstes. Und dann hatte ich irgendwann mal so total viel, ja, ging voll viel ab in meinen Nachrichten auf diesem alten Video und ich war so, hä, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist voll alt, das Video, und wie kommst, dass jetzt plötzlich so Leute kommentieren und so, haben auch geliked, aber auch viel kommentiert, und dann bin ich so draufgegangen und dann waren da so Beleidigungen mit dem N-Word, da waren so Karikaturen, so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das posten dann Leute manchmal unter schwarzen CreatorInnen-Videos und dann ist da so ein Stereotyp schwarze Person und dann ganz große Lippen und so und dann im Kopf so eine Wassermelone und sowas. Also richtig, richtig räudig. Die Kommentare waren sexistisch, die waren transfeindlich, die waren rassistisch. Und ich habe dann, gelöscht, geblockt und so, wie ich das halt immer mache. Das hat mich so aufgeregt, weil ich so dachte, okay, es wird mit diesem Video geworben so, weil man sagt, ey, das ist voll das wichtige Video. Und das hat ja auch seinen Grund, warum Leute innerhalb TikToks, ich weiß ja nicht, das ist ja voll riesig, dieses Unternehmen, aber dass Leute gesagt haben, nein, wir wollen dieses Video nominieren. Das ist ja eine Vorentscheidung gewesen von Leuten. Erst recht in solchen Zeiten finde ich das erst recht wichtig, dass man solche Videos nominiert und so ein Statement setzt. Aber es hat mich so genervt, dass aufgrund dessen ich Community Management betreiben muss, weil ihr irgendwie ein Statement setzen wollt. Und das ist, ja, also das ist ja nicht nur so bei TikTok so, sondern generell, dass Leute so sagen so, oh mein Gott, ja, das ist voll wichtig, Menschenrechte, ja, wollen wir alles, wir sind alle gegen Diskriminierung und so. Und dann, ja, lass mal ein Video posten, lass mal einen Beitrag machen, so, keine Ahnung, lass mal eine Person einstellen, die schwarz ist, schwarz, jüdisch, im Rollstuhl und keine Ahnung, lesbisch, dann, oh mein Gott, die sind so aufgeklärt, voll krass. Hauptsache, wir können es halt so nach außen repräsentieren. Und ich habe mich da so ein bisschen so gefühlt, dass das so ein Aushängeschild-mäßig gewesen ist, weil voll perfekt, du hast eine schwarze Frau, die sich eh einsetzt auf ihrem Account so für Aufklärung und Antirassismus und dann als schwarze Frau sich einzusetzen für Transpersonen ist ja so, ja geil, besser geht's ja nicht. Ja, genau. Ja, ja, und dann war ich so und dann dachte ich mir so, nee, möchte ich nicht, mache ich nicht, muss auch nicht, habe ich auch nicht nötig. Und hab mein Management aber auch erstmal gesagt, so ja, ich habe hier voll Traffic und so, und Leute beleidigen mich und so, ich habe gar keinen Bock da drauf. Ja, und ich möchte diese Nominierung auch nicht. Und das war dann auch so, ja, ich bin ja auch seine Person, ich habe einen Kopf. Und wenn ich mir was in den Kopf setze, da kannst du eigentlich eh nichts machen. Und mein Management, voll die Süßen. Und die waren auch so direkt so, boah, ja, das geht gar nicht. Wir haben da ja auch so voll die ähnlichen Werte, sonst wäre ich auch nicht bei denen. Und die haben mich da auch echt voll gut supportet und unterstützt. Und haben sich dann auch direkt bei TikTok gemeldet und haben dann gesagt, ja, die gehen da direkt ins Gespräch und so. Aber ich war so, ich poste schon so und habe halt gepostet, dass ich meine Nominierung zurücknehme. Wieso, weshalb, warum? Und habe ja auch kritisiert, dass es halt um die Strukturen geht und dass Institutionen und sich generell darüber Gedanken machen sollten, okay, wenn wir gewisse Statements setzen wollen, wie handeln wir, wenn A, B und C passiert? Und das ist so oft so überall, die Leute haben nie Handlungsmaßnahmen, die wissen nie, was sie präventiv machen können, die wissen nie, was sie machen, wenn der Fall der Fälle kommt. Genau, und das war in diesem Fall dann auch so. Und es war mir auch, also mir persönlich, weil mir haben dann auch Leute geschrieben, weil andere Konzilius gemacht haben und haben gesagt, boah, das geht gar nicht, wie TikTok damit umgegangen ist und so, und dass ich jetzt meine Nominierung zurückgenommen habe und das voll das wichtige Thema ist, und haben dann auch so verlangt von anderen CreatorInnen, dass sie dazu Stellung beziehen. Und für mich, mir war das voll egal. Also es war mir egal, ob CreatorInnen etwas dazu sagen oder nicht sagen. Wenn die etwas dazu sagen, dann sollen die es machen, weil sie das aus Überzeugung sagen. Aber ich finde das immer ein bisschen falsch, wenn Leute quasi dazu gezwungen werden, etwas sagen zu müssen. Und dann meinen die das aber eigentlich gar nicht so. Deswegen war ich so, ich fand es auch nicht schlimm, dass Leute trotzdem zu den Awards gegangen sind und so. Und dass sie sich haben feiern lassen und so weiter. Weil ich finde, es wird doch voll oft vergessen, es ist ja nicht einfach, ja, du nimmst deine Nominierung zurück, oder Leute hätten gesagt, okay, ich nehme auch meine Nominierung zurück oder ich boykottiere die Awardshow und so weiter und so fort. Am Ende des Tages ist es den Institutionen auch egal. Und wenn du davon abhängig bist, dass du auf diesen Plattformen arbeitest, was ich ja auch mache, was andere CreatorInnen machen, dann sind viele Dinge gar nicht so einfach. Für Außenstehende ist dann einfach so, ja, dann geht da doch einfach nicht hin und dann arbeitet nicht mehr mit denen zusammen. Wir wissen nie, in was für Verhältnissen Menschen, also was für Lebensrealitäten die haben. Kann sein, du hast eine Person, die unterstützt die Familie finanziell und so und ist aber davon darauf angewiesen und kann nicht einfach die Plattform verlieren und muss trotzdem Geld verdienen und so. Auch wenn Leute dann sagen, das sind alles Ausreden, aber ich persönlich finde das wichtig. Deswegen verurteile ich doch keinen und ich finde, jede Person soll das machen, was sie machen möchte. Es haben sich auch CreatorInnen geäußert. Levi hat ja was gesagt. Der hat ja auf der Bühne, auch in Interviews, wurde mir auch zugeschickt, habe ich mich auch dafür bedankt, dass er das gemacht hat. Aminata hat ja auch etwas gesagt und meine Freundin Helena, die hat ja auch ihre eigene Nominierung zurückgenommen. Ich wusste gar nicht, dass sie das macht, aber sie hat es von sich aus, sie war direkt so, ja, nee, mache ich nicht. Hätte ich auch für sie gemacht. Aber genau, und jeder geht da so ein bisschen anders mit um und das ist halt nicht cool gelaufen.
Also Respekt erstmal an der Stelle, dass du das gemacht hast, finde ich. Und auch so quasi, ja, so krass für dich eingestanden hast. Nicht selbstverständlich, finde ich. Mhm. Und auch Shoutout an die Leute auf jeden Fall, die ja auch Courage gezeigt haben, dich bei dir gemeldet haben.
Ja.
Und auch von deiner Freundin finde ich es richtig süß, dass sie ihr Nominierung zurückgezogen hat. Also voll. Richtig Friendship Goals.
Ja.
Richtig sweet. Genau, aber genug von diesen Themen. Wir widmen uns jetzt etwas Schöneren, nämlich der Liebe. Du bist ja verlobt, wie wir schon thematisiert haben, mit dem lieben Martin.
Ja.
Seit wann seid ihr denn schon ein Paar?
Seit 5 Jahren. Bisschen mehr als 5 Jahren, genau. Ich muss kurz überlegen, aber ja.
Und ihr habt ja auch eine ganz wilde Kennenlern-Story, kannst du mir mal erzählen?
Aber nicht nachmachen. Leute, nicht nachmachen. Es ist einmal gut gelaufen. Ich habe viel Medical Detective geguckt und ich hätte ein Fall sein können. Deswegen, ja, das war 2021. Ich war kurz aus der Quarantäne raus. Boah, Corona, krass, ey. Ja, kurz aus der Quarantäne raus.
Ich habe das Wort so lange nicht mehr gehört. Ich war gerade so, was?
Ja, was war da? Hä, wir hatten eine Pandemie. Das war kurz nach Corona und da war so, oh mein Gott, Freiheit. Und dann habe ich Tinder benutzt und hatte ein Date gehabt am 8.1. Und das Date, ja, wurde vorzeitig beendet.
Das ist schön ausgedrückt. Ja, klar.
Von vorzeitig beenden.
For whatever reasons.
Genau. An einem Freitagabend und zu dem Zeitpunkt, ich habe vorher in Koblenz gelebt, weil ich da studiert habe und bin dann mit einer damaligen Freundin, sind wir eigentlich nach Pulheim gezogen und wir haben noch gewartet, weil die Wohnung noch nicht fertig war und zu diesem Zeitpunkt bin ich zu meinen Eltern gezogen und dann stand ich vor meinem Elternhaus, nee, ich saß im Auto und war so, boah, ey, 21 Uhr, ich kann doch jetzt nicht an einem Freitagabend mit meinen Eltern chillen, ich bin gerade, ich habe Freiheit und so, ich muss raus. Und dann habe ich geguckt, was auf Tinder geht und meine Bio war auf Englisch und dann habe ich, ja, war Martin da und ich war so, oh ja, ganz nett und dann habe ich geswiped und dann war, it's a match. Und seine Bio war auch alles auf Englisch und wir haben auf Englisch geschrieben. Und irgendwann mal habe ich ihn gefragt, can you speak German? Und er so, I'm actually a native speaker. Ich so, ja, warum schreibst du dann nicht auf Deutsch? Und der so, ja, warum schreibst du nicht auf Deutsch?
Direkt im Streit.
Ja, wirklich. Und dann haben wir so ein bisschen weiter geschrieben und dann meinte ich so, ja, was machst du heute Abend noch? Und er so, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen chillen und dann schlafen gehen. Ich so, ja, schick mir deine Adresse, ich komme jetzt vorbei. Und der so, okay. So. Und dann habe ich noch gefragt so, ja, hast du eigentlich ein iPhone? Hat der sich wahrscheinlich auch gedacht, boah, was ist das denn für eine? Erstmal so, ob ich das passende Handy, ja, wirklich. Und dann er so, ja, genau. Er so, ja, habe ich, warum? Und ich so, ja, weil ich bräuchte ein Ladekabel, ich habe nicht mehr so viel Akku. Später hat er mir erzählt, er hat gedacht, ich mache mir so schon so einen Exit-Plan, dass ich eigentlich gar nicht komme und dann sage so, ja, mein Akku ist ausgegangen. Ja, aber dann habe ich auch gesehen, dass er einfach nicht weit von meinem Elternhaus entfernt wohnt. Und dann bin ich dahin, ich habe meine Freundin angerufen und meinte so, ja, ich treffe mich jetzt mit Martin und die so, who the fuck is Martin? So, ich so, ja, ich habe den gerade gematcht auf Tinder und gehe jetzt zu denen nach Hause. Ich habe dir einen Live-Standort geschickt und so. Und ich so, bleib mal am Handy dran, ne? Und dann ist sie noch dran geblieben. Ich denke mir heute so, ja, was soll meine Freundin machen? Bleib mal am Handy dran. Also wenn er mich killt, dann killt er mich ja, so. Also da kann ich so. Auch nichts mehr machen. Wenigstens hat die meinen Standort. Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann war ich bei dem und dann hat meine Freundin dann gesagt, ich glaube, die war noch fast eine Stunde dran und hat mir dann auch so geschrieben, so, ja, ihr habt voll viel gelacht und so und euch gut verstanden, deswegen glaube ich, das passt schon. Genau, und so habe ich den kennengelernt und jetzt sind wir 5 Jahre zusammen und letztes Jahr im September hat die mir einen Antrag gemacht, die heiraten auch dieses Jahr. Also, dieses Jahr noch. Also, gute Tinder, Love Story Tinder, falls ihr das seht, ne? Also, ich finde, wir sind eigentlich perfekt, um das zu promoten. Just saying.
Boah, krass, also heiratest du einfach. Was war denn so das Erste, was dir aufgefallen ist an ihm, was du richtig mochtest, wo du wusstest, ey, das könnte was werden?
Also ich wollte ja eigentlich eine Beschäftigung für den Abend haben, damit ich nach Hause muss. Aber ja, ich glaube, ich habe einen bestimmten Typen und ich mochte halt so, der hat halt in meinen Typ gepasst. Also die Leute sind immer, Aussehen spielt keine Rolle. Ach kommt Leute, also ehrlich, Aussehen spielt keine Rolle. Ja, Aussehen vielleicht auf langer Dauer, aber das ist ja so ein Türöffner. Müssen die Leute nicht sagen, immer so, ja nee, ist mir egal, wie die Person aussieht. Ich spreche die trotzdem an. Ja, ist klar.
Es muss ja alles passen.
Es muss ja alles passen. Und später war das dann so, ja, wir haben, ich glaube, das war das, weil wir haben halt uns getroffen und gedatet und ohne so Erwartungen. Also ich hatte nicht diesen Modus so, oh, das muss auf jeden Fall eine Beziehung werden. Er hatte das auch nicht und es war alles nicht so verkrampft und deswegen konnten wir uns einfach so kennenlernen, ganz normal, haben sehr viel gelacht, war sehr lustig und es war nicht so dieses, wie man das sonst hat, so, ja, was ist deine Lieblingsfarbe und deine Geschwister und so, sondern man hat sich so kennengelernt, wie man wahrscheinlich so Freunde kennenlernt. Das hat einfach so geflowt und das fand ich ganz schön. Und später auch, je länger wir uns kannten, auch seine Ansichten und auch über die Dinge, über die wir geredet haben und auch so seine Aufgeklärtheit und sowas. Und dann war noch ein Plus, dass er halt schon schwarze Freundinnen hatte. Und deswegen war für mich so nice. Ich muss nicht bei Null anfangen. Ich muss nicht irgendwas erklären. So, oh, warum sind deine Haare jetzt so lang? Warum sind die denn wieder kurz? Hä, was trägst du da auf den Kopf, wenn du schlafen gehst und so? Also, das war sehr entspannt.
Das erspart einem auf jeden Fall ein bisschen Arbeit.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt auch diesen Spruch, so Aussehen zieht an, Charakter hält fest. Und ich finde, das stimmt halt auch. Deswegen, ich stimme dir voll zu, so ja, Aussehen zählt nicht. Das ist halt eine Lüge. Ich muss mich ja irgendwie auf irgendeiner Grundlage so ansprechen.
Genau.
Ja. Ja, voll. Und ja, ihr seid ja ein interracial Couple. Du kommst aus Ghana, er ist selber deutsch. Was denn für dich so das Besondere daran?
Das ist ja so wie meine Eltern. Genau dasselbe. Und auch in meiner Familie sind sehr viele interracial Couples. Deswegen war das für mich so ganz normal und nichts anderes. Ich fand's cool, dass er so meinen Prozess mitbekommen hat, wie ich mit Rassismus, Antirassismus, dieser ganzen, alles rund um Diskriminierung angefangen habe. Und der hat so voll den Prozess mitbekommen von, ich komme rein in das Thema, ich kenne mich eigentlich nicht aus, ich sehe alles nur entweder oder schwarz oder weiß. Und dann ist immer mehr so, ja, ist immer leichter geworden und besser. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gesammelt, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe das in mein Studium mit aufgenommen und habe dann so eine Entwicklung gemacht und das hat er so komplett mitbekommen und das ist ganz cool, ja.
Schön.
Genau.
Also du hast voll die Entwicklung gemacht, was das Thema Rassismus angeht, aber er auch. Genau, das du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass es auch Situationen gab, wo du ihm vielleicht was erzählt hast und er das erstens nicht selber erlebt hat und zweitens auch nicht mal nachvollziehen konnte.
Ja.
Und das stelle ich mir voll schwierig vor, wenn du dich so öffnest, von einer Situation erzählst und auf einmal kommt halt nicht so die Reaktion, die man sich wünscht.
Ja.
Hast du so eine Situation im Kopf, wo er irgendwie nicht reagiert hat, wie du dir das gewünscht hättest?
Ja, ich glaube, das ist manchmal, wenn es generell so darum geht, so irgendwie Antirassismus oder es ist etwas passiert oder man wurde beleidigt oder es ist nicht mir passiert oder einer anderen Person, dann ist der voll empathisch, so wie er es kann, wie man das wahrscheinlich wäre zu seinen Friends und Familie und natürlich auch ich als seine Partnerin. Und ich glaube aber, dass man, wenn man selbst von etwas nicht betroffen ist, kann man nicht so gut sich da hineinfühlen und hineinversetzen und so gut die andere Person verstehen ohne Worte. Und ich glaube, das macht voll den Unterschied, weswegen es auch, also für mich wichtig ist, dass ich halt auch mit anderen interracial Couples zu tun habe oder auch mit anderen schwarzen Personen, wo du einfach deine Erfahrungen sagen kannst und du musst gar nicht so viel reden. Du fühlst dich ja schon einfach schon gesehen, weil du weißt, die anderen wissen, was ich meine und die wissen, wie ich mich fühle. Und das reicht ja schon, auch wenn wir gar nicht darüber reden. Und bei Martin ist das so, der hat sich voll gut entwickelt, würde ich sagen. Also vorher war das auch schon so, weil er auch so sich mit dem Thema Rassismus auskannte. Aber jetzt nicht so in dieser Tiefe, wie er das höchstwahrscheinlich jetzt macht. Sonst hätten wir auch nicht ein Buch geschrieben. So, aber ich glaube, das war für ihn schon schwieriger. Und manchmal auch so, dass er bei manchen Situationen nicht so genau wusste, okay, wie kann er am besten reagieren, um mir die beste Unterstützung zu geben.
Und wie ist das für dich in den Momenten, weil man will ja schon so mit seinem Partner am liebsten so alles teilen, jede Emotion, so alle möglichen Situationen. Wird es dann auch manchmal so frustrierend, weil, wie du halt so sagst, ich habe selber einen weißen Freund, so, er wird es ja nie in der Tiefe verstehen, dass man dann an einem so Frustrationspunkt kommt, wo manche denken so, boah, oder ist so, wie du gerade meintest, so, es reicht, dass ich meine Freunde habe und ich brauche das von ihm nicht.
Boah, ich glaube, es kommt auf die Situation an. Also, wir hatten auf jeden Fall auch schon so Punkte, da war ich richtig, richtig frustriert und da habe ich auch gesagt, boah, ich rede nicht mit dir darüber, du checkst es nicht, du bist weiß, so. Und dann war so die Diskussion für mich eigentlich vorbei und er war so, ja, wir sind doch in einer Beziehung, das ist so voll gut, so dass ich das verstehe. Und ja, das stimmt. Ich glaube, man muss viel reden, viel Arbeit reinstecken. Und Martin hat mal voll was Schönes gesagt, weil er gesagt hat, so beim Thema Rassismus, dann kommt irgendwann mal so ein Punkt, wo du halt so mit Erklärungen und so Diskussionen und so nicht mehr weiterkommst. Es kommt so ein Raum, wo einfach nur noch Empathie da ist und anders geht das gar nicht. Und das war so voll schön gesagt, das war auch in der Situation, wo wir über irgendwas diskutiert haben. Und ich glaube, dass dem auch so ist. Und ich glaube, das ist aber auch von beiden Seiten. Und erst recht, wenn du in einer Beziehung bist, wo zwei Kulturen aufeinanderprallen, geht es nicht so darum, okay, sich über die andere Person so zu stellen, weil wir sind ja eine Partnerschaft. Und das ist dann sehr, sehr, sehr viel Empathie benötigt von beiden Seiten, die Lebensrealitäten zu verstehen, so gut man es kann. Weil ich glaube, sonst funktioniert das nicht. Ich glaube, sonst hat man so ein, dann denkt man sich so, ja, okay, nee, dann bleibe ich halt, keine Ahnung, mit einem schwarzen Mann oder mit meiner Kultur und sowas. Und dann würden Leute sich ja gar nicht mehr vermischen. Deswegen, ja. Genau.
Und war das dann das erste Mal, dass du mit ihm diese Themen hattest, oder hast du schon in vergangenen Beziehungen?
Ich glaube, das war das erste Mal so, weil ich mich halt vorher nicht mit Rassismus beschäftigt habe. Und das, weil vorher gab es bestimmt das auch, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil das nicht thematisiert worden ist. Und dadurch, dass ich ja so am Anfang sehr klar so in meinen Meinungen, und heute rückwirkend würde ich so sagen, so okay, bei manchen Sachen, das war ein bisschen drüber. Und ich glaube, das ist aber normal, wenn man so in dieser Bubble eintaucht und dann hast du mit Leuten zu tun, die das viel länger machen, und die sagen dir dann, wie es ist. Und dann habe ich das einfach so angenommen, war so, ja, okay, die kennen sich besser aus, und dann akzeptiere ich das so. Und dann war es aber, dass ich immer mehr gedacht habe, so, ja, aber so funktioniert die Welt nicht und so funktioniert die Gesellschaft nicht. Und das, wir können nicht bei allen immer nur in so einem Schwarz-Weiß-Dingen leben. Es gibt halt auch Grautöne, und das gibt es auch in Freundschaften. Und wenn wir nur in diesem Modus sein wollen, dann kommen wir ja mit dem Diskurs gar nicht weiter. Also dann haben wir nur noch polarisierte Diskurse. Keiner möchte mehr mit irgendjemandem reden. Alle sagen nur etwas Falsches. Die einen haben recht, die anderen nicht. Und das ist auch nicht die Art und Weise, wie ich meine Beziehung führe, wie ich in meiner Familie bin. Und deswegen war das für mich auch klar, ist es auch in unserer Beziehung auch so. Natürlich ist es dann, sind manche Sachen vielleicht explosiver, aber wir haben immer besser gelernt, so damit umzugehen, und immer besser gelernt, so den anderen wirklich zu sehen und zu versuchen, Dinge zu verstehen, die wir vielleicht nicht im ersten Moment verstehen.
Und wie würdest du sagen, wie sieht ein gemeinsamer Alltag bei euch aus so? Also ist auch so, dass in eurer Beziehung so dein ghanaischer Einfluss, so zum Beispiel jetzt das Thema Essen, dass es auch so Einfluss darauf hat oder so gar nicht?
Boah, ich glaube gar nicht. Ich glaube, ich bin so, also, nee, wenn wir bei meiner Mutter sind, dann schon, auch wenn sie kocht und alles. Aber so bei der Alltag von Martin und mir, momentan sieht der eh nur so aus, als ich Game of Thrones die ganze Zeit gucke. Und nichts anderes machen gefühlt. Aber so, nee. Ich glaube, wir haben gar keinen krassen Unterschied, also was kulturelle Dinge anbelangt. Da würde ich eher sagen, dann hätte ich mit meiner Mutter habe ich mehr kulturelle Unterschiede, als ich mit meinem Partner habe. Und höchstwahrscheinlich, weil ich halt hier aufgewachsen bin.
Ja.
So.
Klar, man hat ja, du hast ja genauso auch die deutsche Kultur in dir.
Genau.
Aber wenn man dann bei der Mama ist, ist schon gut, und der mag auch alles. Was kocht deine Mama so?
Meine Mama, also Fufu macht sie. Dann Jollof Rice.
Die große Diskussion.
Ja, genau. Die größte Diskussion auf dem afrikanischen Kontinent gefühlt, aber nur in bestimmten Bubbles. Und eigentlich geht es ja eh nur um Nigeria und Ghana, ja, so stimmt. Alle anderen ja nicht. Ist ja nicht so, als ob wir 54 Länder hätten. Aber auch bei Martin spricht ja voll gut Englisch, und dann redet er immer mit meiner Mama. Und irgendwie, der will ja sogar die Sprache lernen. Ich kann die ja leider nicht. Damit er reden kann. Das ist richtig lustig. Und weil er gesagt hat, falls man vielleicht mal Kinder haben möchte, wäre ja gut, wenn ihr die Sprache könnt.
Yeah.
Und wenn er die Sprache kann. Und deswegen sagt er so, ja, vielleicht soll ich einen Kurs belegen. Und sonst bin ich immer so, krass, mach das. Ich nicht.
Das finde ich voll cool.
Genau.
Hauptsache einen Elternteil.
Ja, genau, Hauptsache einen Elternteil. Und Martin ist auch so, also er interessiert sich voll für meine Kultur und hat dann auch auf YouTube so geguckt, wie man Jollof Rice zum Beispiel macht, und hat das dann nachgekocht und hat auch so so andere Gerichte so nachgekocht und so Fufu gemacht und so. Das ist schon sweet, doch.
Das finde ich das Süßeste daran, dass ich halt so, dass man halt voll viel voneinander lernen kann so, und dass er sowas macht, das finde ich richtig sweet. Ja. Und nicht nur bei euch zu Hause spielt Essen eine Rolle, sondern auch hier bei uns im Gemischtwarenladen. Genau. Deswegen hast du uns ja was mitgebracht.
It's snack time.
Ich habe Snacks mitgebracht.
Yes.
Soll ich das einmal hier so?
Ja, sehr gerne.
Okay.
Oh wow, das sind coole Snacks.
Genau.
Für alle, die uns nur zuhören und nicht gucken, Gina hat gerade 4 Packungen.
Genau.
Nee, was ist
das
denn?
Das sind Plantain-Chips. Also Plantain-Chips, wie kann man das beschreiben?
Als das beste Essen der Welt, einfach das beste Snack.
Das ja, das ist der beste Snack. Ja. Das ist einfach so... Also Plantain sind eigentlich so Kochbananen, und die werden dann frittiert. Also man kann die ganz unterschiedlich machen, aber meistens werden die so frittiert, und dann sind die süß, wenn die gut gereift sind. Und es gibt so Plantain-Chips, die werden in Ghana auch voll oft so verkauft, so an den Straßen und so weiter. Und ich habe hier einmal Spicy, dann habe ich einmal natürliche Süße, also von den Plantain-Chips selbst. Hier gibt's auch nochmal natürliche Süße. Ich habe gar nicht gecheckt, warum das pink ist und das lila, aber keine Ahnung.
Aber go off.
Braun meine ich. Und dann ist hier noch für diejenigen, die so mehr so auf Salz stehen, einfach nur gesalzt.
Ja, ist das genau.
Da teilen wir uns voll gut auf.
Ja.
Salz, und ich esse gerne spicy.
Ja, yes. Mega. Cool. Und an jeden, der auch interessiert daran ist, das mal zu probieren, wir können auch gerne eine Packung aufmachen.
Yes. nehmen wir das doch.
Wo kauft man den am besten?
Im Afro-Shop. Also, gibt's was anderes als Afro-Shop? Sagt man Afro-Asia-Shop? Also, no. Und ich weiß nicht, je nachdem, wo man so wohnt, aber in jeder Stadt gibt's eigentlich einen Afro-Shop, glaube ich.
Taste-Test jetzt, Leute.
Taste-Test, Leute.
Ganze Packung einmal aufgerissen, geil.
Ja, Leute, ja.
Sei so ehrlich, du wolltest nicht nur eins snacken, sondern...
Ja, ich wollte eigentlich direkt alles.
Oh. Okay, perfekt. Ich habe so lange nicht mehr gegessen.
Jetzt hört man erstmal nur Knusper.
Mhm. ASMR jetzt.
Hä, voll lecker. Ich habe den nur einmal gegessen und ich habe den nicht so süßen. Ach so, das sind ja auch die Süßen.
Ja, ne?
Das macht, genau. Also, die Naturally Sweet sind ziemlich süß, für die, die ich nicht gedacht
habe. Soll ich das hier so hin machen? Mm. Ist egal.
Ich mach's gerne in unseren kleinen Einkaufskorb.
Erstmal gefüllt.
Hammer.
Was verbindest du so mit dem Snack?
Meine Mama, die hat das immer gekauft, wenn wir zum Afro-Shop gefahren sind. Und dann hat die uns das immer mitgebracht. Und letztes Jahr, als ich in Ghana gewesen bin, da haben wir das auch. Da hat die so einen riesen Eimer gekauft mit Plantain-Chips. Und das ist sowas, das kann man zwischendurch einfach so snacken. Ja, genau.
Das ist super lecker. Ich liebe das auch, wirklich. Also meine Mama macht ja auch immer selber so. Und ich kann den ganzen Topf damit essen. Ja, ja.
Richtig nice.
Richtig tolle. Ja. Shoutout an sie an der Stelle. Ja.
Hammer. Na gut, genug von den Snacks. Genau. Also, wir haben ja gerade darüber geredet, dass es auch in der Beziehung herausfordernd sein kann, wenn man aus verschiedenen Kulturen kommt. Aber der Blick von außen, von der Gesellschaft, ist ja auch belastend sehr oft. Wie ist so dein Eindruck, wenn ihr durch die Stadt lauft? Hast du das Gefühl, ihr werdet irgendwie angeguckt oder werdet ihr auch manchmal mit Klischees konfrontiert?
Ich bin so eine Person, wenn ich durch die Stadt laufe, dann habe ich gar keinen Blick so auf Leute.
Besser ist.
Ich laufe dann einfach so durch und meine Schwester sagt auch immer, hast du gesehen, die hat dich so angeguckt. Und ich bin so, wer, was, war da jemand? Und deswegen kriege ich das gar nicht so mit Martin. Ich kriege das nur, wenn es darum geht, so, letztes Jahr habe ich so ein Black and White Couples-Treffen gegründet. Und dann haben wir uns einmal im Monat getroffen und dann sind unterschiedliche Couples gekommen, die auch in interracial relationships sind. Und da haben wir so über unsere Erfahrungen gesprochen, so mit Familien, mit Menschen, mit denen man befreundet ist, in der Gesellschaft an sich. Und dann hat man so gemerkt, okay, wir sind zwar irgendwie unterschiedliche Menschen, aber diese Erfahrungen bezüglich Rassismus machen wir irgendwie alle. Und die weißen Personen, die in der Beziehung sind, die sind dann ja plötzlich so mit so Sachen konfrontiert, wo die nicht, also woran sie nicht geglaubt haben, dass es das noch so krass gibt. Und plötzlich ist ja voll der andere Blick, das ist ja genauso, wenn ich mit Leuten befreundet bin, die Transpersonen sind und man kennt zwar das Thema oder hat es mal angerissen und dann bist du mit dem befreundet und dann kriegst du das ja in einer ganz anderen Dimension mit, weil du viel näher dran bist. Und ich glaube, das ist für generell Diskriminierungsformen, dass oft Dinge so weit weg sind, weil man die nicht kennt, weil man die nicht so erlebt. Und ich erlebe es ja trotzdem nicht, wie jetzt zum Beispiel Transfeindlichkeit. Aber dann kriegst du das ja durch die Person in deinem Umfeld mit und dann ist man so, okay, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass es wirklich noch so stark ist. Man lebt, alle von uns leben so in ihrer eigenen kleinen Blase.
Voll krass, wie viel man doch noch lernen kann. Das merken wir selber auch immer. Klar, wir kennen die Themen irgendwie. Aber was du mir erzählst oder was Sophie mir auch erzählt, denkst du so, boah, ja, krass irgendwie.
Ja,
und doch voll. Man will es irgendwie nicht glauben, ne? Das ist immer noch so passiert. Aber ja, ist halt natürlich so. Was sind das denn so für Zuschreibungen, die ihr alle in common habt?
Das ist dieses... Erst recht, wenn du wenn ich jetzt so in Hetero-Beziehungen bleibe, wenn du dann einen weißen Mann hast und eine schwarze Frau und dann ist der weiße Mann vielleicht so eher so ruhiger oder lieber oder so. Und dann kannst du voll schnell in diese Richtung gehen, so dass dann die schwarze Frau so voll dominant ist und es muss so nach ihrer, so ein bisschen so angry black woman mäßig, es muss so nach ihrem Willen, es muss nach ihrem Willen gehen. Oder auch so, wenn du dich so sehr mit Rassismus beschäftigst, dann siehst du den ja auch viel mehr als Personen, die sich nicht damit beschäftigen. Und dann merkst du das in Witze, die gemacht werden, Gespräche, die geführt werden. Und dann kann es schnell sein, dass sich dann die Leute auf der weißen Seite sich so von einem so angegriffen fühlen, wo ich mir so denke, so, ja, aber ich bin ja nicht das Problem, das zu benennen, sondern ihr, dass ihr das eigentlich reflektiert und nicht daran arbeitet. Und dann ist es so, kann es so schnell so sein, dass man so in so eine Ecke gedrängt wird, ja, du siehst überall Rassismus und findest alles so schlimm und ja, wir müssen doch miteinander reden und man selbst möchte ja auch nicht, dass ja Leute aus dem Umfeld dann das Gefühl haben, man möchte irgendwie so jeden so rauskicken oder so oder sagen, okay, du bist nicht mehr mit dem befreundet, mit dem auch nicht und mit der Familie, Familienmitglied redest du auch nicht mehr. Genau, und auch natürlich, dass wenn man wir hatten ein Couple und die waren dann in einer Situation, wo die Partnerin rassistisch beleidigt worden ist. Und dann ist es auch so, okay, wie reagierst du als weißer Partner in dieser Situation? Es ist ja nicht nur dieses, weil man sagt automatisch so, ja, okay, die weiße Person muss aber etwas machen und die muss etwas sagen. Und es war voll cool, weil dieses Couple hat dann gesagt, dass die ein Codewort haben, was die benutzen, wenn die schwarze Partnerin nicht möchte, dass ein Fass aufgemacht wird.
Stark.
Und ich fand das so smart, weil manchmal ist man ja auch in Situationen, wo man sich so denkt, so, ich habe gar keinen Bock, dass mein Partner jetzt anfängt, irgendwie der Person zu erklären, wieso, weshalb, warum das jetzt falsch gewesen ist, sondern ich möchte einfach nur aus der Situation raus, weil voll oft wird ja die Aufmerksamkeit trotzdem auf dich gelenkt. Und das war so gut, ein eigenes Code, also so ein Codewort zu sagen. Und dann weiß die Person, mit der du zusammen bist, so, okay, wir machen jetzt hier gar nichts, sondern wir gehen einfach.
Das finde ich richtig stark. Ja. Besonders weil halt oft der weiße Part dann das Bedürfnis hat, so dass er was sagen muss, weil es dann sonst heißt, so, er hat sich nicht beteiligt. So, finde ich richtig stark.
Man sollte sich generell selbst reflektieren, wenn man in einer interracial Beziehung ist, weil nur weil du in dieser Beziehung bist, heißt es ja nicht, dass du selbst frei davon bist, rassistisch zu sein. Und ich finde auch andersrum, ich finde auch als schwarze Person, finde ich das auch ganz gut. Natürlich, wir leben in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und deswegen ist bei einigen eher so, dass sie mit weißen Leuten zusammen sind. Aber ich hatte auch schon Gespräche geführt mit schwarzen Frauen oder Freundinnen, wo wir darüber gesprochen haben, auch wie krass manchmal auch so der eigene Selbsthass ist und dass man Schwarzsein so abwertet in unserer eigenen, in den eigenen Communities und dass man, keine Ahnung, durch Mütter oder Tanten, die so keine Lust haben, dass man einen schwarzen Mann hat und dass man lieber mit einem weißen Mann zusammenkommt, weil die das als irgendwie so besser darstellen, ist ja auch so eine Form von internalisierten Rassismus. Und ich finde, darauf sollte man auch so gucken und so schauen, okay, wurde mir irgendwie etwas Bestimmtes beigebracht und deswegen glaube ich, dass ich nur mit weißen Personen zusammen sein kann oder werte ich selbst schwarze Personen ab, obwohl ich selbst schwarz bin? Ja. Und das kann man auf beiden Seiten machen. Also sich kritisch so zu hinterfragen, auch wenn Leute manchmal so sind, it's not that deep.
Es ist so deep. Es ist genau so deep.
Ja, es ist wirklich, viele Sachen sind so deep und man denkt halt nicht so darüber nach. Ich hatte früher auch, war ich auch so, weil wenn ich so gucke, die Art und Weise, wie ich gedatet habe, war auch dann nur weiß. Und ich hatte einmal einen schwarzen Partner und meine Mutter fand das gar nicht cool. So, und früher habe ich das aber nicht so gecheckt und je älter ich geworden bin, war ich so, ja, okay, da sind auch so eigene Wunden, wahrscheinlich auch mit meinem biologischen Vater und so, die selbst nicht verarbeitet worden sind, weiß man ja nicht, ich meine, Generational Trauma überall und sowas. Je älter ich geworden bin, dachte ich mir auch so, boah, ja, okay, habe ich wirklich immer so gedatet, weil ich so daten wollte oder hatte ich auch irgendwie so das Gefühl, dass weiß gleich besser? Und ich glaube, dass ist wichtig, sich das zu fragen und ob man anders gedatet hätte, wenn man vielleicht nicht so ein bestimmtes Bild bekommen hätte. Weil am Ende des Tages ist ja egal, was für eine Hautfarbe die Person hat. Entweder du bist ein guter Mensch oder nicht. Entweder du bist räudig oder nicht. Und das ist halt unabhängig davon, ob du schwarz oder weiß bist. Und das ist ja eigentlich das Wichtige.
Total. Ich finde es auch, dann immer so schwer zu verstehen, weil die, wenn das irgendwie Mütter oder Tanten sagen, meinen die es ja nur gut.
Ja.
Weil die so wollen, dass man das Beste in Anführungszeichen, genau. Ich mache wirklich Anführungszeichen, datet, weil die halt so, ne, das Beste für uns wollen, dann wirklich so diesen eigenen Rassismus teilweise und nicht haben oder diesen eigenen Hass sogar.
Es ist halt spannend, dass ihr so viele interracial Couples in der Familie habt. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei ganz vielen nicht so zutrifft. Ja. Was glaubst du, wie hat dich das geprägt? Also wie habt ihr euch, wie war das, als du Martin nach Hause gebracht hast?
Also Martin und meine Mutter, die waren direkt so. Die haben sich so gut verstanden. Die hat auch immer schon gesagt, so schon relativ am Anfang, die so, das ist mein zukünftiger Schwiegersohn, hat die ganze Zeit gesagt. Die war so richtig so, das ist es. Und die haben sich auch gut mit der Familie verstanden. So, meine Oma hat ihn ja auch kennengelernt letztes Jahr. War auch so, ja, willst du die jetzt mal heiraten? Oder warum? Was machst du hier so? genau. Ich glaube, ich bin einfach anders aufgewachsen und das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich in einer mit einer weißen Familie aufgewachsen bin. Und ich glaube, auch für mein Aufwachsen generell war das eher hilfreich, dass ich einen weißen Vater hatte, weil natürlich Männer generell werden anders gesehen in der Gesellschaft, dann noch ein weißer Mann wird anders gesehen, je nachdem, wie er so, ja, was für einen Job der hat und wie er so positioniert ist. Und das hat mir in vielen Sachen geholfen, weil ich wusste so mir kann keiner was, wenn irgendwas ist, dann rufe ich halt meinen Vater an und dann klärt er das und hat das dann auch gemacht und der wurde halt anders respektiert und der wurde auch anders gesehen. Und ich glaube, wenn das andersrum ist, weil dadurch, er war halt nicht von Rassismus betroffen und konnte halt anders mit Leuten reden und die sind auch viel schneller gekuscht und haben halt viel schneller Sachen gemacht und so, wenn halt mein Vater da stand und nicht meine Mutter da stand.
Was eigentlich ja. höchst problematisch
ja,
was ist.
Ja, war voll problematisch. Gut für mich. So ja. spät, zu diesem Zeitpunkt habe ich das auch gar nicht gecheckt. Und dann später war ich so, boah, Alter, wie daneben eigentlich. Aber für mich war es gut, so aufzuwachsen. Deswegen glaube ich, bin ich so sehr behütet aufgewachsen und wusste, ey, wenn irgendetwas ist, so, ja, ich habe den Rücken von meinem Vater und der macht das schon.
Ja, ja. Schön. Wie war das dann andersrum? Also als Martin dich mit nach Hause genommen hat, wie haben seine Eltern reagiert?
Ich hab zu Martin sogar gesagt, und so wollten wir auch eigentlich unser Buch nennen. Hast du deinen Eltern eigentlich gesagt, dass
ich
schwarz
bin? Oh mein Gott, ich wirklich immer, wenn ich jemanden weißen date, wirklich.
Und ich habe den echt gefragt, weil er sagt so, ja, okay, dass unsere Eltern, also dass sie gegenseitig die Familie kennenlernen und ich so, ja, hast du deinen Eltern gesagt, dass schwarz bin? Und Marti war so, hä? Was? Warum? Und so, ich so, das ist schon wichtig, dass du denen das vorher sagst. So, ich will nicht da ankommen und die sind so, okay.
Ja, weil voll viele unterschätzen das, ja. Weil man denkt dann, ich frage das nämlich auch mal, ja. Hab's in der Vergangenheit immer gefragt, so, wenn man denkt so, die sind chillig damit, aber manche Leute finden es von außen okay, aber wollen das nicht in ihren eigenen vier Wänden haben.
Ja, das hatte ich bei einem Ex-Freund auch. Ja, die hatten gar keinen Bock. Ja, die hatten gar keinen Bock darauf. Aber bei seinen Eltern, die waren sweet. Und auch weil, die Martin hatte ja schon mal schwarze Freundin, deswegen, und die Eltern, ich liebe die auch voll. Die Familie, ich glaube, ich habe Glück gehabt. Das war einfach so, das hat direkt gematcht, das hat direkt gepasst und Martin hatte auch so, der ist mal ein paar Mal auch zu seinen Eltern hingegangen, so freitags, und hat so einen Antirassismus-Workshop gemacht und hat so gesagt, ja, wir haben seinen Eltern, weil er gesagt hat, das ist wichtig, dass er sie aufklärt, das ist seine Aufgabe und nicht meine Aufgabe und so.
Das war seine Idee also
Ja, das war seine Idee, ich habe gar nichts gesagt, das ist von sich
Martin
aus gesagt.
Martin klingt total kompetent.
Ja, wirklich. Und hat das dann gemacht, genau, und seine Mutter, auch so voll die Liebe, auch wenn die dann Fragen hatte oder so, hat sie mich dann auch gefragt, boah, Gina, kann ich das fragen? Und dann habe ich das auch erklärt. Also die sind so voll offen und niemand ist so, boah, nee, kein Bock, ey, die ganze Zeit gar nicht. Also Glück gehabt, glaube ich.
Ich finde es voll schön, mal so positiv Beispiele zu machen, weil es gibt so viele
schlechte.
Du hast ja vorhin bei den TikTok Awards schon gesagt, so wenn die das von sich selber machen, das ist eine ganz andere Wirkung und Bedeutung, als wenn du halt sagst, so mach das jetzt mal.
Ja.
Total richtig schön. Voll. Das klingt echt noch einen guten Mann.
Genau.
Das ist voll gut, dass er den Ring angesteckt hat. Und was würdest du sagen, so in diesen Konfliktsituationen, die ihr auch hattet, so was habt ihr da übereinander gelernt? Weil man kommt ja auch meistens mit einem Learning, sei es Geduld oder keine Ahnung, was über den anderen raus.
Ich glaube, ich habe gelernt, so geduldiger zu sein. Und weil ich bin voll oft so, ja, ich habe recht. Ich habe auch immer recht. So, keine Ahnung, warum willst du dich überhaupt mit mir streiten? Ich habe gelernt, auch so viel empathischer zu sein. Mehr so mich auf die andere Person einzulassen, mehr versuchen, so die andere Seite so anzunehmen und auch viel weicher darin zu werden, dass ist auch so für Martin auch voll der Prozess ist und ich durfte ja auch meinen Prozess haben und dass es voll in Ordnung ist, dass andere Menschen auch ihren Prozess haben dürfen und wenn es länger dauert, dann dauert es länger, weil er hat bei mir auch jahrelang gedauert und dass man nicht immer erwarten kann, dass von jetzt auf gleich alles einfach zu 100% und perfekt abläuft, wie man das jetzt haben möchte. Und ich glaube, Martin würde auch sagen, dass er gelernt hat, dass er viel bewusster damit beschäftigt, viel mehr Situationen wahrnimmt, immer noch daran arbeitet, anders zu handeln. Und das ist auch, dass manchmal es auch Situationen geben kann, wo man gar nicht sich erklären muss, sondern dann sind die Leute einfach raus. So, funktioniert dann nicht.
Also in der Liebesbeziehung matcht ihr und ihr seid ja jetzt sozusagen auch in einer Arbeitsbeziehung, weil ihr habt zusammen ein Buch geschrieben.
Ja.
Wie kamt ihr überhaupt dazu, das zu machen?
Das war, weil wir waren tanzen. also Martin tanzt voll gerne und dann sind die zusammen bei einem Kizomba-Kurs gewesen in Frankfurt und dann war Martin so, ey, lass das doch in Köln dann weiterführen, dann können wir so ein gemeinsames Paar-Date daraus machen. Und ich so, ja, voll gerne. Und dann hat er sich so voll die Mühe gegeben und hat so rausgesucht und geguckt und so verglichen und kam auch voll stolz. Er hat gesagt, ja, ich habe das und das und das gefunden. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch so richtig in meinem Modus, es gibt nur entweder oder. Und dann habe ich so geguckt, ich so, ja, sind die Trainer weiß? Und er so, ja, ist das ein Problem? Und ich so, kulturelle Aneignung? So, ich gehe da nicht tanzen. Und so. Und dann, der so, hä, was? Und dann hatten wir eine Diskussion über kulturelle Aneignung. Ich weiß noch, irgendwie nach so ein paar Minuten habe ich gesagt, boah, ich rede nicht mit dir darüber, du checkst das ja nicht, bis du weißt. Und dann hat er gesagt, der so, nee, das ist wichtig, dass wir darüber reden. Und dann haben wir auch sehr lange darüber gesprochen. Und ich hatte neue Erkenntnisse, er hatte neue Erkenntnisse und dann haben wir das aufgeschrieben so für uns und haben uns dann gesagt, immer wenn wir so Situationen haben, können wir doch das aufschreiben. Auch so, wie wir darüber reden möchten, über das Thema Rassismus, wie wir mit unserer Familie darüber reden möchten und falls wir Kinder haben möchten, wie können wir mit unseren Kindern darüber reden. Und irgendwann war ich so, oh, ey, wir können das eigentlich als Buch rausbringen. Und da war Social Media noch gar nicht. Und ich glaube, wir haben das auch so vor ein paar Jahren schon irgendwie geschrieben gehabt. Und dann ging mein Social Media los. Und letztes Jahr ging ja mein Insta so richtig los. Und dann hatte ich ein Buch gelesen, Yellow Face, und meinte so, hab ein Video gemacht und hab gesagt, boah, ich brauche einen Buchclub, ich muss darüber reden, Leute, ich muss darüber reden. Und dann hat sich der Geschäftsführer vom Eichborn Verlag gemeldet, hat gesagt, ey, weil die haben das ins Deutsche übersetzt oder verlegt, glaube ich. Und die haben gesagt, ja, hast du Bock, dass wir so einen Buchtalk machen? So. Und ich so, ja, voll gerne. Dann haben wir einen Buchtalk gemacht. Und zwar letztes Jahr im Januar, was rede ich? Vor 2 Jahren ging das mit Insta, aber letztes Jahr im Januar hatten wir diesen Buchtalk und dann habe ich so mit ihm gequatscht und meinte so, ach ja, mein Partner und ich haben auf ein Buch geschrieben und der so, ach wirklich, schick mir das mal zu. Und dann habe ich denen das zugeschickt. Und meine so, ja, wir wollen das Buch mit euch machen.
Hammer.
So war das also.
Wie war das für dich, dass da auch direkt so Interesse war? Weil wenn man ehrlich ist, wenn man so in Bücherregale guckt, sind das ja meistens dann doch weiße Menschen, die das geschrieben haben, meistens auch noch Männer. Wie war das für dich, als dann so Interesse kam?
Also ich fand es richtig cool, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte mir so, das Buch wird gut. Und ich glaube auch, das Buch, das brauchen wir auch, also diese Perspektive weißer Mann, schwarze Frau und das heißt ja auch, das Ding ist, wie man anders über Rassismus sprechen kann und das ist halt genau diese Entwicklung von Martin und mir und wie wir das so schaffen, in Zeiten von polarisierten Diskursen wieder zueinander zu finden und diese Gleichzeitigkeiten zu erkennen und dass nicht alles schwarz und weiß ist und so wie ja momentan erst recht auf Social Media das läuft, ist das einfach das Gegenteilige der Fall und deswegen war ich so davon überzeugt, dass so oder so, ob das ein Bestseller wird oder nicht, das ein gutes Buch ist. Und ich glaube, dass viele Menschen das lesen können, egal ob die davon betroffen sind oder nicht, weil denen das so helfen kann in so Alltagssituationen, innerhalb Freundschaften, die haben und anders auf Dinge zu blicken und mehr Empathie zu haben, so auf beiden Seiten. Und als dann ich diese Bestätigung bekommen habe, dann war ich so, ja, ich glaube, das wird richtig cool.
Genau. Und die wichtigste Frage, die sich mir offensichtlich stellt, ist, habt ihr den Kurs dann auch belegt oder habt ihr das nicht gemacht?
Du hast die ganze Zeit unterdrückt.
Ja.
Ich
eigentlich wollte ich nur da fragen. Aber nicht bei denen. Okay. Also wir haben dann, wir sind Kizomba tanzen gegangen ein paar Mal und das war dann bei einem Angolaner.
Okay.
Ja, genau.
Guter Kompromiss, ja, danke, genau, dass du gefragt hast.
Ja.
Genau. Kopf herum. Ja, cool. Dina, du hast heute schon sehr viele perfekte, richtige und gute Sachen gesagt. Wir haben am Ende der Folge immer die Rubrik Last Words. Das ist jetzt nämlich am Ende angekommen. So, was du Menschen mitgeben möchtest, die vielleicht selber in einer interkulturellen Beziehung sind. Das kannst du sehr gerne in die Kamera reinmachen.
Ja, okay.
Genau.
Ja, was ich gerne sagen wollen würde, ist, dass es voll wichtig ist, dass man weiß, es gibt Gleichzeitigkeiten, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es ist immer nur entweder oder. Wenn man für sich selbst manche Themen hat, die habe ich auch für mich, da sage ich, okay, es gibt nur schwarz oder weiß, aber sehr oft ist dem nicht so und ich denke auch, dass es wichtig ist für eine Gesellschaft, in der wir leben und leben wollen, dass sie es wieder schaffen, diese Grautöne zu erkennen und aufeinander zuzugehen.
Yeah. Gina for President. Und wer noch mehr von diesen Weisheiten hören möchte, ja, genau, der kann sich doch einmal das Buch schnappen. Das ist nämlich ab sofort überall erhältlich, wo es Bücher gibt.
Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ja. Auch viel gelernt heute auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, genau. Danke, Gina, auch dafür, dass du so viel mit uns geshared hast, dass wir lernen durften durch dich.
Danke euch.
Es war einfach mal wieder schön mit dir.
Danke, es war richtig, richtig schön.
Und das ist das Ding.
Bisschen richtig. Ja, danke fürs Einschalten, Leute, und fürs Zuhören auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder am Start seid, wenn es heißt
Gemischtwarenladen.
Ciao. Ciao.